Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir heute ein Gast, der sich am besten selber vorstellt. Guten Morgen, Dennis.
Hi, ja, schön da sein zu können. Ich bin der Dennis Gehlen, komme aus Krefeld, 29 Jahre alt und ja, ich bin der Mann, der im E-Sport tätig ist. Veranstalte größere E-Sports-Events in diversen Computerspielen, zum Beispiel StarCraft 2, Hearthstone, Heroes of the Storm und Counter-Strike Go und war früher selber mal Profi-Spieler in Warcraft 3. Und ja, hab lange Zeit vor der Kamera auch gestanden und tue es auch immer noch zum guten Teil. Auch damals bei Giga, für die Leute, die vielleicht damals übers Fernsehen auch Gaming, E-Sport gesehen haben, vielleicht im Begriff, mein Nickname ist Take.
Ja, wer hat nicht Giga geguckt früher? Aus unserer Generation,
ja. Ja, das stimmt.
Und wer war nicht bei Giga? Also ich habe so das Gefühl, die halbe Spielebranche ist irgendwie mal über den Dreh- und Angelpunkt Giga geraten, sowohl das Alte als auch das Neue.
Definitiv, also es gab's ja auch super, super lang und ich bin ja nicht von der alten Garde. Ich war zwar noch bei Giga Games in Düsseldorf schon ganz oft zu Gast, das war aber dann sozusagen noch Gastauftritte und dann später erst in Köln sozusagen bin ich dann bei Giga gewesen. Das ist aber jetzt mittlerweile, wenn man so drüber nachdenkt, auch leider Gottes schon, weiß ich nicht, 7 Jahre her oder 8, ich weiß es nicht, schon, warte, ach Quatsch, mit vor 10 Jahren, ach, das ist schon 10 Jahre her, okay.
Auch Videospieler werden älter, ja.
Ja, das ist...
Aber es entwickelt sich ja alles weiter. Wann hat denn deine Profikarriere als aktiver E-Sportler aufgehört?
Ja, ziemlich genau mit dem Tag, wo ich dann wirklich auch angefangen habe, bei Giga zu arbeiten. Also offiziell war es der 15.05.2006. Hm. So. Ja. Also schon, ist das 2006? Ja, da war ich,
Was waren denn deine Beweggründe? Also hast du das Gefühl gehabt, du musst jetzt was Neues machen oder warst du...
Naja, also ich war mit der Schule fertig, hatte da meine Abi-Zeit und da war halt die Option für mich, im Prinzip einen Job zu haben, der gleichzeitig mein Hobby ist. Ich kann im Gaming etwas machen und damit meine Brötchen verdienen, vielleicht die Option, etwas Größeres aufzubauen, was noch ganz am Anfang ist. Und der Gaming-Bereich ist ja extrem gewachsen, gerade der E-Sport-Bereich eben auch, was ja nochmal gefühlt eine Nische ist im Gaming-Bereich, aber mittlerweile halt gigantisch ist. Und ja, ich war treuer Giga-Zuschauer, war dann schon happy damals, als ich mal als Spieler, dann als Gast dort war. Und das war halt die perfekte Option. Und ich habe damals halt eben nicht gewusst, wie das mit dieser Gaming-Karriere halt ausgehen wird. Damals war es alles noch ein bisschen kleiner als heute. Mhm. Und dachte mir, das ist eine coole Option.
Aber konntest du schon davon leben, von dem E-Sport aktiv spielen?
Also in der Zeit habe ich noch zu Hause gewohnt.
Ja, okay, dann geht's.
Ich war ja noch Schüler sozusagen. Aber wenn ich das so hochrechnen würde, also man hätte da gerade eben so von leben können. Ich hatte halt aber auch ein paar Turniere gewonnen, mal einen Smart Roadster gewonnen, der war 20.000 Euro wert, den hat man dann verkauft und hat natürlich dann das dementsprechende Geld dafür bekommen. Nicht ganz so viel leider, wie der Wert des Autos ist, das ist leider Gottes immer so. Aber auch einfach so Preisgeldturniere bekommen und halt auch ein bisschen Gehalt. Also ich sag mal, so gefühlt hättest du so im Monat vielleicht maximal... Jetzt muss ich mal so grob hochrechnen. Naja, so 1500 Euro oder so hätte man schon haben können. Das heißt, ja, man hätte schon davon leben können, aber man wäre jetzt nicht reich geworden. Aber es wäre schon ganz in Ordnung gewesen, ja.
Ja, gut, das sind natürlich, wenn du erfolgreich bist, heute ein bisschen andere Dimensionen auch machbar. Aber steht und fällt natürlich auch immer mit dem Erfolg zusammen. Ja. Ne? Das heißt, du hast dann die Lager sozusagen gewechselt, warst dann bei Giga und hast aber dann dich ja entschieden, quasi nochmal eine andere Nummer zu fahren, indem du, ja, ich sag jetzt mal, Geschäftsmann geworden bist in dem Bereich, oder?
Sozusagen, ja, ich sehe mich zwar immer noch nicht als Geschäftsmann, weil ich habe mittlerweile ein eigenes Unternehmen, sind knapp über 10 Mitarbeiter, die ja auch fest hauptsächlich hier arbeiten, haben auch Azubis. Aber ja, wir machen alle das, was uns Spaß macht und sind auch für jede verrückte Idee zu haben. Und ja, wir vor 5 Jahren, ziemlich genau jetzt, habe ich dann mich selbstständig gemacht und habe gesagt, okay, ich bin hier im Unternehmen, das macht alles schon ganz schön viel Spaß, bin aber sehr eingeschränkt in meiner Kreativität und ich würde gerne Turniere veranstalten, wie ich da Lust drauf habe und die so übertragen, wie ich da Lust drauf habe und habe das dann einfach gemacht und ausprobiert und ja, das Risiko war da, aber es ging einigermaßen, hatte halt schon eine ganz gute Fanbase und das hat dann irgendwie funktioniert, also ich habe mein eigenes Turnier meiner 55 Quadratmeter Wohnung gemacht mit einigen Leuten aus ganz Europa hier vor Ort, dann in Krefeld, und die haben dann bei mir alle gedaddelt und bei mir auch gepennt. Das war halt wirklich super cool, und auf der Couch gesessen und Spiele mit Webcams, mit diversen Webcams, ja, also direkt 3-4 Stück, mit verschiedenen Splitscreens und alles, mit Free Software dann irgendwie umgesetzt. Ja, und so fing das alles an. Die Leute fanden das mega geil, und dann habe ich mir eine etwas größere Wohnung gesucht und war dann auf einmal bei 175 Quadratmetern mit einem Atrium und hatte dann da gewohnt und gearbeitet, hatte sozusagen Büro mit Arbeit zusammen, und dann kamen auch die ersten 1-2 Mitarbeiter, und schon waren da Leute, wo ich aber auch eigentlich gelebt habe und gepennt habe. Denn die Regie war, also eine richtige Regie, die wir hatten, war gleichzeitig auch mein Schlafzimmer. Das Bett stand direkt daneben.
Gut, das hat sich alles ein bisschen gewandelt jetzt, aber so ging das los. Was war denn dein erklärtes Ziel von Anfang an, oder was war deine Vision, eine Firma zu machen? Also ich meine, das ganze Ding hat sich jetzt ja in verschiedene Richtungen weiterentwickelt, aber als du gesagt hast, okay, ich mache jetzt eine Firma, ja. Was war denn dein Grundziel, was du mal erreichen oder machen wolltest damit?
Ja, ich muss sagen, auch wenn es das ein bisschen naiv vielleicht anhört, ich bin mir nicht ganz sicher, mein Ziel war, ganz am Anfang erstmal das zu machen, worauf ich Lust habe. Das war erstmal so die höchste Priorität. Solange ich irgendwie über die Runden komme, wollte ich einfach das machen, worauf ich Bock habe. War mir auch alles egal, was die anderen gesagt haben.
Also mal so, was dir halt zufliegt.
Genau, aber wobei ich halt nicht so der Typ bin, der viel wechselt. Also wenn ich mich auf etwas einschieße und habe daran Spaß, dann habe ich auch Langzeitmotivation. Dann bin ich begeistert und möchte eigentlich immer das Beste da rausholen und das immer optimieren. Mhm. Und sehr schnell hat sich für mich dann rausgestellt, hey, du hast hier eine coole Option. Und du könntest vielleicht im E-Sport Jobs schaffen. Und das habe ich dann festgestellt und habe gedacht, boah, wie geil wäre das denn, ein eigenes Unternehmen zu gründen mit Leuten, die du magst. Ja? Jeder einzelne Mensch, also hier wird auch niemals jemand arbeiten, selbst wenn wir 100 Mitarbeiter haben, den ich nicht selbst eingestellt habe. Mhm. Wo ich das Gefühl habe, geil, der passt hier rein, der passt in unsere, also wir haben ein sehr familiäres Verhältnis hier, das sind alles Kumpels, und wir unternehmen Sachen zusammen, wir trinken einen zusammen, wir gehen Fußball spielen zusammen, wir verbringen sowieso sehr viel Zeit miteinander, weil wir halt auch sehr viel arbeiten, und ja, das war dann, irgendwann habe ich festgestellt, hey, ich kann Leuten, die auch dieses Hobby haben, was ich habe und was wir teilen, denen vielleicht einen Job anbieten, und die können da wirklich von leben. Und ja, das hat mich dann zusätzlich motiviert, und ich wollte meine Ideen halt umsetzen, und das durfte ich irgendwie, habe ich irgendwie fast immer hingekriegt. Das hat mich natürlich auch immer bestätigt, hat mir sehr viel Motivation gegeben, da weiterzumachen und das alles zu vergrößern.
Wie hast du das denn von der Finanzierung am Anfang gemacht? Also Firma zu gründen, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß ja, dass man je nachdem, in welchem Bereich man geht, aber man braucht Kredite oder man braucht irgendwie zahlende Kunden. Ja. Wenn du gesagt hast, ich mache jetzt einfach eine Firma und mache, was ich will, wie hast du dir das denn vorgestellt oder wie lief das denn am Anfang finanziell? Hast du gesagt, ich mache jetzt einfach Turniere und versuche darüber irgendwie Geld zu verdienen?
Ja, oder? Also finanziell lief es halt so, dass ich hatte natürlich schon einen ganz guten Draht zu 1, 2, 3 Partnern, die halt in der Vergangenheit mich schon kannten und gesagt haben, hey, wir sind dabei, wenn du was machst. Aber die erste Investition, die halt doch für damalige Verhältnisse wirklich noch sehr hoch war, das waren, glaube ich, so circa 50.000 Euro. Mhm. Die habe ich zur Hälfte circa selber gestemmt durch Gelder, die ich halt damals noch gespart habe, als Zocker hauptsächlich. Und der Rest, muss ich ganz ehrlich sagen, haben mir 2 Freunde ausgeholfen, die selber auch Zocker sind. Lustigerweise auch Pokerspieler waren, und ja, denen es da ganz gut ging, und die haben mir da ausgeholfen ohne Zinsen und alles drum und dran und haben gesagt, hey, wir finden die Idee super geil, mach mal, und das Geld kommt schon zurück. Und ja, es hat alles sehr gut funktioniert. Im ersten Jahr war es dann wieder zurückgezahlt. Und ja, und so konnte es dann Stück für Stück wachsen. Also wir sind nie explodiert, sondern wirklich, es ist immer kontinuierlich Jahr für Jahr gewachsen und irgendwie nicht direkt übertrieben, weil ich dieses organische Wachsen halt so wichtig finde, ja, dass man auch einfach zusammen wächst und nicht das aus den Fugen gerät, das, was in dieser Branche sehr schnell passieren kann.
Ja, absolut. Geht super schnell. Wie ist es denn dann gewachsen? Also magst du mal so kurz Resümee machen, wie hat sich das jetzt über die letzten Jahre entwickelt? Was kam für Milestones so dazu und wo seid ihr jetzt heute?
Also angefangen kann man sagen, ich komme voll aus dem Strategiebereich, Warcraft 3, Starcraft 1, Starcraft 2. Mit Starcraft 2 fing das alles an. Wir sind in diese größere Wohnung gegangen. Ich hatte einen ehrenamtlichen Helfer, der mich gesagt hat, sobald ich nur irgendwie die Pennies zusammenkratzen kann, wirst du mein erster Mitarbeiter. Und das hatte dann in der Gamescom 2011 dann dann geklappt und schon hatte ich meinen ersten Mitarbeiter. Das haben wir dann das Jahr so durchgezogen. Da kam noch ein Kumpel, den ich schon seit der 5. Klasse kenne, der hier dann auch mit reingekommen ist, der erstmal auf Teilzeit gearbeitet hat, dann so eine Dreiviertelstelle hatte, der mitgemacht hat. Und ja, es wuchs so langsam sicher. Dieses eine Event, das wir dann damals in dieser kleinen Wohnung gemacht haben, haben wir dann zweimal im Jahr veranstaltet. Waren wirklich richtige Highlights. Die ganze Community im Internet hat das gefeiert. Das war der Home Story Cup und damit fing es an und dann hatten wir auch wirklich diverse Turniere veranstaltet. Wir sind auf einmal auf Messen gefahren 2012. Wir haben dann auf der CeBIT mit Acer einen größeren Stand zusammen gemacht, haben da zum Teil die Produktion, was heißt zum Teil, wir haben die komplette Produktion gestaltet mit Video und Audio, haben das umgesetzt mit unserem Team, was teilweise auch wirklich aus Freunden bestand, Leuten, die wir aus der Community kennengelernt haben, die halt in diesen Jobs schon gearbeitet haben. Ob das jetzt ein Audiomann ist oder jemand, der Bildmischer macht, also wirklich die Bilder wechselt von einem Kamerabild zum anderen und schon konnten wir uns halt bessere Kameras leisten und ein bisschen mehr Technik anschaffen, neue Mitarbeiter wieder einstellen und einen Grafiker hatten wir dann, der am Anfang ehrenamtlich gearbeitet hat, den wir dann irgendwann als Freelancer bei uns eingestellt haben sozusagen, der dann Teilzeit bei uns halt die Grafiken gemacht hat, die ganze ja, Gestaltung halt eben. Und das war dann so der nächste Schritt und irgendwann haben wir uns ausgebreitet in neuen Spielen. Also wir haben auf einmal nicht mehr nur noch StarCraft gemacht, dann kam Hearthstone mit dazu, wir haben mal League of Legends ausprobiert, wir haben Dota 2 mal ausprobiert, wir haben einfach mal andere Spiele angegriffen, guckt, ob wir da vielleicht einen Fuß in die Tür reinkriegen, ob das Sinn macht, ob wir die richtigen Leute dafür haben, das war uns halt immer sehr wichtig, das hat manchmal gut geklappt, manchmal nicht so gut. Und irgendwann fing es auch an, dass wir Dienstleistungen gemacht haben, Videos geschnitten für verschiedenste Partner, ein Werbevideo für Nvidia, um neue Produkte vorzustellen, Messebetreuung, sogar ein bisschen Logistik da gemacht. Wir drucken mittlerweile unsere eigenen Klamotten, wir haben eigene Maschinen. Und was machen wir? Wir machen mittlerweile sogar Marketing, fast schon Agenturarbeit, möge man sagen, für Firmen, die im E-Sport investieren, weil wir einfach das Know-how haben und wissen, wo es Sinn macht, im E-Sport Geld zu investieren. Einfach, weil ich halt seit 15 Jahren dabei bin und einfach jeden, der irgendwie E-Sport-affin ist oder irgendwas macht im E-Sport, irgendwie kenne und da die viele Kontakt habe und auch sagen kann, hey, das ist eine coole Angelegenheit, wenn man da irgendwie Geld investiert, dann könnte das gut sein für den Partner und das machen wir mittlerweile auch und das ist dann die letzten Jahre so passiert und jetzt der nächste große Schritt, wir ziehen dieses Jahr Ende Juli offiziell von 175 Quadratmeter in 1600 Quadratmeter plus Dachterrasse von 700 Quadratmetern.
Also ist nach wie vor, wie am Anfang, wenn ich es jetzt so raushöre, dass ihr immer noch das macht, was halt gerade ansteht, was cool ist, wo ihr Bock drauf habt, oder?
Genau.
Schon noch so ein bisschen so im Flow
alles. Ja, definitiv. Also wir haben auch eine ganz klare Linie, was das Konzept unserer Veranstaltungen sind, die Turniere, die wir machen. Wir fallen immer aus dem Raster. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir sind nicht es gibt viele Events, die sehr professionell sind, super cool anzuschauen, die mir auch super viel Spaß machen, aber wir sind halt eben ein bisschen anders. Wir haben diesen Wohnzimmer-Flair. Bei uns gibt's eine Couch, bei uns gibt's einen Chill-Out-Bereich, wie wir nennen. Es gibt eine Küche, wo dann ein richtiger Koch ist. Da kochen teilweise die Spieler Essen für 60 Leute. Das ist alles so sehr familiär und das ist halt sehr eigen und das ist halt sonst fast nirgends so. Es gibt immer wieder Leute, die es kopiert haben, 2-3 Mal, aber es kam bis jetzt zum Glück nie dran und die Leute sagen dann immer, oh, ist wieder geklaut. Letztes Mal hatten wir ein Hearthstone-Turnier, das ist ein super Event. Dann haben wir einfach, weil wir es lustig fanden, die Mexikanisierung daraus gemacht. Und einfach so, von jetzt auf gleich kam ein lustiges Video und dann haben wir gesagt, da die von TechTV sind verrückt, die machen jetzt einfach Mexiko. Und dann war die ganze Wohnung Mexiko. Alles. Mhm. Alle Spieler, Profispieler, die teilweise 50.000 Zuschauer gleichzeitig haben, 80.000, die trugen Sombreros, hatten Schnurrbärte an, haben da eine Mariachi-Band haben wir aus Profispielern gebaut und ja, alles Mögliche, lustige Lieder, Lied vom Tod, was man sich alles vorstellen kann, wurden dann als Gags mit reingebaut und da ging es gleichzeitig dann um 20.000 US-Dollar und
Dann ist diese Home Story Cup Geschichte schon so euer Kernelement, würde ich jetzt sagen, oder
genau,
würdest du so sagen? Also das, wer euch gar nicht kennt, also dass ihr quasi Turniere in dieser familiären Atmosphäre bei euch direkt abhaltet, ist so das, und nicht genau. In irgendeiner anonymen Halle oder so. Das ist, glaube ich, schon so das Erkennungszeichen oder euer Alleinstellungsmerkmal.
Ja, so sieht's aus. Momentan haben wir sogar unten drunter im Erdgeschoss, wir sind in der ersten Etage, ein Irish Pub, da kommen Fans hin. Das ist dann immer rappelvoll mit einem Public Viewing, eine Leinwand aufgebaut, die Profispieler gehen runter, man kann da zusammen Spaß haben und man trifft halt, also wir laden halt Leute aus der ganzen Erde ein, also wirklich von Kanada bis Korea ist halt alles dabei, ganz Europa, überall kommt irgendwo jemand her, Australien, Südamerika, alles schon dabei gewesen und ja, da treffen sich halt die Topstars des Internets in den jeweiligen Spielen. Und die Spieler lieben es halt auch, weil es halt eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre ist. Weil es halt eben nicht in der kalten Halle ist, wo man vielleicht ein großes Event wieder abfährt. Mhm. Und
ist das denn für die E-Sportler auch, ich sage jetzt einfach E-Sportler auch, wenn, wir hatten ja neulich den den Dario im Interview, der immer gesagt hat, er mag den Begriff nicht so, E-Sportler. Aber
ja.
Ist das für die denn einfach auch ein Spaßturnier? Oder weil es gibt jetzt ja keine offiziellen Punkte oder sowas zu gewinnen oder Turniersiege oder sowas, sondern klar gibt es irgendwie auch Gelder wahrscheinlich zu gewinnen und Sponsoren habt ihr ja auch. Aber steht da eher so der Spaß im Mittelpunkt? Also kann jeder jetzt einfach hergehen und sagen, er veranstaltet sowas? Oder gibt es irgendwelche Richtlinien oder
Sachen, also die man beachten theoretisch muss? Könnte das jeder veranstalten. Natürlich, also bei dem Homestory Cup sind halt einfach schon mal $25.000 Preisgeld mit dabei. Mhm. Man muss halt die Spieler überzeugen. Ne? Auch ein Dario, der bei uns, der bisher jedes Event, glaube ich, bis auf das allererste, also der hat jetzt 9 Events mitgemacht, der muss natürlich auch erstmal überzeugt sein. Und die Terminkalender sind halt eben voll.
Eben.
Und das ist halt ganz oft das Problem, dass auch die Spieler ein sehr, sehr anstrengendes Leben haben. Man denkt immer, oh, ist nur zocken, aber tatsächlich muss man das gut planen. Man hat Verpflichtungen, man hat Sponsoren, die glücklich sein wollen. Sein Team muss man glücklich stellen, man muss auf den Events gut abschneiden, muss viel trainieren.
Muss Zuschauer generieren,
klar. Genau, und das ist mehr als ein Vollzeitjob. Also das ist mehr als 40 Stunden die Woche. Und das, denke ich, hat der Dario sicherlich auch so bestätigen können. Mhm. Und ja, und die Leute wägen natürlich auch ab. Ist das das richtige Event? Und macht das Spaß oder kann ich da auch was gewinnen und wie viel kann ich da gewinnen? Also bei uns ist es immer so, man merkt das richtig, die ersten 3 Tage, 4 Tage geht so ein Offline-Event in der Regel, sind super entspannt und der letzte Tag, das sind nämlich auch nur noch 8 Spieler im Turnier, da geht es natürlich um die dicke Kohle, weil die letzten 8 werden auch ausgezahlt, dann wird es natürlich schon ein bisschen ernster. Ne? Dann merkt man, oh, der erste kriegt 10.000, die würde ich schon gerne mit nach Hause nehmen. Mhm. Und da geht es auch nicht nur ums Geld, sondern auch natürlich um Ruhm und Ehre. Das merkt man auch. Da, im ersten Moment freuen die sich, weil die gewinnen und nicht, weil sie 10.000 gewinnen.
Und der Vorteil für die Zuschauer ist, dass es, glaube ich, auch einfach so, ja, ich sage jetzt mal, so ein bisschen Soap-Charakter noch dazu kommt, weil es halt so eine heimelige Atmosphäre irgendwie hat, oder?
Definitiv. Wir haben einen Pokertisch, wo die Jungs immer dran sitzen, ein bisschen daddeln. Wir spielen hier teilweise irgendwelche Fun-Games, also wirklich so auch lustige Spiele, die man irgendwie mit Freunden irgendwie spielen könnte. Vor der Tür Tau ziehen oder sowas, ja, beispielsweise. Oder
Looping Louis. Oder
Looping so. Louis, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und da sind wir dann auch wirklich offen für jede verrückte Idee, die man sich nur vorstellen kann. Und ja, das ist das Schöne. Das ist halt tatsächlich so ein bisschen wie ein Soap-Leben, wo die Leute halt wirklich begeistert sind und wissen wollen, was macht der Profi jetzt? Was ist der denn da? Das ist der nicht? Okay. Ein Koreaner bei uns hat schon mal irgendwie Nutella, Marmelade, Wurst und noch irgendwas auf dem Brötchen getan. Das sah sehr eklig aus, aber er hat sich genüsslich reingezogen und das war voll auf Kamera und die Leute sind natürlich ausgerastet im Stream. Die haben alle gedacht, oh mein Gott, was ist der da? Kann man das überhaupt essen? Und der Koreaner, der bestätigte es mit seinen Gesichtsausdrücken, das kann man essen. Ja, und das ist immer sehr lustig. Und ja, wir grillen auch jedes Mal, also da gibt's ein großes Grillen mit Salaten und Würstchen und Fleisch und was man sich vorstellen kann. Und ja, nee, das ist, wir gehen samstags immer feiern, wir gehen in einen großen Club mit allem Mann, mit Fans zusammen und wir laden die dann immer ein, dass wir da einen schönen Abend haben und wir haben da, das ist ein riesen Club, hier, da passen, weiß ich nicht, 3.000 Leute rein, dann gehen wir da mit 200 bis 400 Leuten hin und dann schreien sie da mitten im Club alle den Namen vom Event oder vom Sieger zum Beispiel, so Geschichten halt, also sehr, sehr geile Sachen sind da schon passiert und dann, wenn dann nochmal 300 Leute in so einer Halle rumschreien und die anderen 1.000 wissen nicht, was los ist, das ist schon ganz cool.
Jetzt hast du ja angesprochen, ihr seid enorm am Wachsen und zieht in ein riesiges Eventbüro, wo dann quasi Turnier und Büro und alles in einem ist. Ihr verzehnfacht euch ja quasi von den Quadratmetern, oder? Sogar noch größer?
Circa zehnfach, ja.
Zwei Sachen. Die eine Sache ist, glaube ich, ihr habt so eine Indiegogo-Kampagne dafür gestartet gehabt, gell?
Genau.
Die aber unter den Erwartungen blieb, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe.
Wir hatten tatsächlich gar keine Erwartungen, das ist das Schöne. Wir haben so hoch gepokert, wie es ging und haben gesagt, das ist für uns nice to have, aber das ist für uns nicht abhängig davon, ob wir es machen oder nicht. Das war uns auch ganz wichtig, dass wir das auch von Anfang an kommunizieren. Wir freuen uns, wenn ihr uns supportet, wenn ihr aber nicht wollt oder nicht könnt, was auch immer, wir ziehen es trotzdem durch. Deswegen sind wir da eigentlich super happy gewesen. Ich glaube, insgesamt waren es 35.000 und das ganz komplett Investment ist halt 400.000. Deswegen, also es war.
Aber es war jetzt nicht so wie bei Kickstarter, dass ihr dann gar nichts kriegt.
Genau.
Okay, ja, nee, dann ist es ja trotzdem ein Erfolg.
Exakt, genau. Ja. Wir haben halt extra ein flexibles Ende gehabt, dass man halt sagen konnte, okay, wenn es halt 5.000 sind oder 100.000 oder 400.000, was auch immer, dass man da halt, dann bezahlt man halt eben bei Indiegogo ein bisschen mehr, dann sind es anstatt 4, irgendwas Prozent, sind es dann 7 oder 8 dann hat man halt so ein flexibles Ende. Okay. Das war uns auch ganz wichtig, weil wir halt eben nicht abhängig davon sein wollten, aber ja, natürlich, wenn Leute bereit sind, uns zu supporten, weil das halt oft angesprochen worden ist, dass wir es halt dann auch gerne machen. Hm.
Dann ist es ja super. Das hatte nur eben, wenn man so Kickstarter-Kampagnen gewöhnt ist, dann denkt man halt, oh, die haben es nicht geschafft, aber dann ist es ja anders ran gewesen. Jetzt steht dieser Umzug an. Wie willst du denn dieses private Flair, was ihr ja quasi immer noch hattet, auch wenn ihr das jetzt professionell seit Jahren betreibt, ist es ja trotzdem was anderes, ob du jetzt aus einem 175 Quadratmeter, ich sage jetzt mal so WG-Atmosphäre streamst und einen Cup machst oder jetzt quasi noch die Stufe professioneller wirst, auch von der ganzen Optik und da ein riesiges Studio hast mit Riesenfläche und so weiter. Also wie willst du quasi dein Markenzeichen da rüber transportieren?
Ja, gute Frage. Auch gar nicht so einfach, glaube ich. aber trotzdem natürlich eine Sache, die uns absolut am wichtigsten war. Und wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht. Wir wollen in dieser neuen Lokalität halt natürlich nach wie vor diese Privatsphäre für die Spieler halten. Und trotzdem aber die Möglichkeit haben, dass auch Fans vorbeikommen können und trotzdem die Spieler treffen. Was wir machen in dieser neuen Lokalität, es gibt eine große Halle, die wird komplett mit ganz vielen Couchen ausgestattet, mit so Sitzkissen, Fatboys, kleinen Konsolenecken. Wir haben eine riesige Bar, wo Leute sich hinsetzen können, was trinken können. Die Couch wird nach wie vor da sein, wo die Leute sind. Wir haben ganz viel Entertainment-Geräte. Wir haben eine Dance Dance Revolution Maschine. Ich weiß nicht, ob du die kennst mit diesen 4 Pfeiltasten. Klassiker aus den alten Zeiten. Wir haben einen Flipper, wir haben einen Kicker, wir haben eine Air-Hockey-Maschine, eine richtig gute, coole, die zwar gebraucht, aber die findet man auch neu kaum noch. Und wir haben einfach richtig geile Geräte. Wir wollen halt dieses Heimische schon noch haben. Es wird ein bisschen anders. Das, glaube ich, können wir auch gar nicht verhindern. Aber es wird immer noch sehr, sehr gemeinsam, freundschaftlich. Und wir haben zum Beispiel auch wir haben für uns klar intern gesagt, wir werden niemand wird Schuhe haben dürfen in der Location. Die Leute müssen alle mit Strümpfen oder barfuß da rumlaufen.
Sehr schön.
Bei barfuß noch nicht mal, weil wir stellen jedem Stoppersocken, so dicke Stoppersocken. Mhm. Das heißt, die sind gebrandet mit unserem Logo drauf. wir haben so zwei Walls, wo Leute ihre Schuhe reinstellen können, dass auch jeder seine Schuhe los wird und jeder kriegt dann sozusagen dafür ausgehändigt so Stoppersocken.
Sehr schön.
Und die sollen sich wohlfühlen. Da werden niedrige Tische sein, man kann sich theoretisch auf den Boden setzen. Ja, das soll einfach, du sollst auch das Gefühl haben, dass du das kannst.
Der Pyjama-Party-Cup.
Ja, so ein bisschen. Man muss das Gefühl haben, ich bin hier nicht falsch, wenn ich auf dem Boden sitze, sondern,
das gehört so,
genau. Die Couch ist voll, da quetschen sich schon 12 Leute gerade auf eine Couch. Mein Gott, dann lehne ich mich jetzt an den Boden, also an die Couch vom Boden aus und gucke mir das da an oder setze mich auf den Boden, paar Teppiche noch drumherum und solche Sachen halt. Wir haben zum Beispiel, unsere Toilette wird komplett versaut. Wir werden Stifte aufhängen, die befestigen mit so einer Schnur. Und jeder darf sich verewigen auf der kompletten Toilette, überall. An der Tür, an der Wand. Wir wollen das halt sehr, das soll ein absolutes Unikat sein, dieses Gebäude. Und das wird man dann auch von draußen, wird schon komplett in unseren Farben sein. Wir sind rot, schwarz, grau. Das wird sehr auffällig sein, das Gebäude von außen. Cool. Wir haben ein großes Tor, da kommt unser Logo riesig drauf.
Und wird dann aber auch wahrscheinlich Übernachtungsmöglichkeiten für die E-Sportler gleich geben und solche Geschichten, oder?
Also die wird es nicht bei uns direkt geben, einfach aus Platzgründen, auch wenn es das erstmal viel anhört. Das ist dann schnell voll, aber es gibt halt innerhalb von 3 Minuten Hotels. Das haben wir bisher immer so gehandelt. Die Spieler wollen auch unbedingt in ihr eigenes Zimmer und ihre Ruhe haben. Die reisen natürlich auch irgendwie weltweit die ganze Zeit rum. Wobei ich natürlich schon dazu sagen muss, auch da habe ich schon Pläne. Das ist halt, davor ist halt noch ein Privatgebäude sozusagen damit verbunden. Und wenn da Wohnungen frei werden, haben wir sogar Vorrecht, die zu mieten. Mhm. Und könnte man sozusagen als Spieler Lofts, Wohnungen, was auch immer, anbieten, genau, mit anbieten. Und auch wenn mal Spieler für eine Woche oder so bei uns sind und trainieren, können die halt, oder einen Monat, können die halt da drin wohnen. Und das finden wir natürlich mega geil, dass der Profispieler in das rundum Wohlfühlpaket hat und alles hat, was er braucht. Wir haben halt auch wirklich einen eigenen, dann geht's noch runter in den Keller, da gibt's einen eigenen VIP-Bereich für die Spieler. Mit Couch-Ecke, Konsolen, mit 10 PCs zum Trainieren, einem eigenen Gym, ja, da gibt's auch Trainingsgeräte, Boxsack, Punching Ball, die Leute können da runter, die Profis, und können sich da aufhalten, ihre Ruhe haben, trainieren, körperlich wie auch spielerisch am PC, und wir wollen ihnen da einfach ein gutes Gefühl geben, und ja, davon soll das so ein bisschen leben. Das heißt, es wird immer noch gefühlt familiär sein, aber halt nicht mehr ganz so krass, wie es jetzt ist. Jetzt ist es ja wirklich so, gefühlt immer noch, du bist bei mir zu Hause, ganz privat. Es soll aber immer noch sehr stark so bleiben. Und das wollen wir halt eben mit solchen Elementen auch schaffen. Aber es soll halt eben auch für ein paar mehr Leute zugänglich sein, dass sie alle Spaß daran haben können.
Ja klar, also für die Fans, die können dann ja wirklich direkt vor Ort sein und müssen nicht sich damit reinquetschen. Genau. Ihr habt jetzt ja auch tagsüber noch ganz viele andere Sachen, wenn gerade keine Turniere sind mit Streaming und so weiter. Die finden da wahrscheinlich auch alle ihr so kleinen Studiobereich dann in dem neuen Gebäude, oder?
Genau, also wir haben mehrere Studios, zum einen drei Stück fest und dann können wir halt flexibel noch anpassen und haben halt Büroräume, Regien und so. Und ja, da wird der Alltag sozusagen stattfinden, aber wir werden natürlich auch den Hauptstream jeden Tag befeuern. Also das heißt, Leute können wirklich jeden Tag vorbeikommen und sehen da irgendwie auf einer Couch in der großen in so einer großen Location, wo Couchen stehen und alles drum und dran, eine Bar, wieder zwei, drei Verrückte irgendwas kommentieren und können da ja Spaß haben. Gleichzeitig gibt's da noch andere Leute, die an Hearthstone streamen in anderen Studios oder anderen Räumen.
Das klingt jetzt alles nach, läuft eigentlich alles voll nach Plan bei dir, oder?
Ja, geht so.
Gibt's irgendwas, wo du sagst, ja, das hätte ich mir irgendwie jetzt im Nachhinein, hätte ich mir das irgendwie anders gewünscht, dass ich das so und so gehandelt hätte, oder da war ich vielleicht irgendwie zu, habe ich Fehler gemacht oder war ich zu naiv oder?
Also definitiv. Also wir haben diese Location letztes Jahr im, also Oktober ging es offiziell los mit dem Umbau und da haben wir dann auch gestartet. Und haben uns ein bisschen sehr darauf verlassen, dass dieses Gebäude so gewerblich nutzbar ist, wie man auch dachte. Da hatte nämlich vorher auch ein ganz normales Geschäft drinne sein Leben gefunden oder seinen Job getätigt. Und da ging es dann wirklich irgendwann darum, hey, ist der Notausgang noch gültig? Und Vermieter sagte, ja, nee, er wurde vorher benutzt, ist alles okay. Und wir haben das einfach erstmal so geglaubt. Und der Vermieter hat das auch erstmal so geglaubt. Ja, er wusste es selber nicht besser. Und irgendwann kam raus, dieser Notausgang, den können Sie nicht benutzen. Sie müssen komplett neuen Notausgang machen. Wir müssen komplett neuen Notausgang machen. Das haben wir jetzt so nicht eingeplant. Was heißt das? Ja, Sie dürfen jetzt erstmal nicht weitermachen.
Ja, shit. Ja.
Okay. Und das hat sich jetzt sehr, sehr lang gezogen. Und erst gestern tatsächlich durften wir offiziell im Gebäude weitermachen. Wir haben einen Break von 3 Monaten gehabt. Das hat uns wirklich sehr, sehr viel Zeit gekostet und natürlich auch Geld, was sehr ärgerlich ist. Und ja, konnten dann nur noch in der Theorie weitermachen. Also Firmen zwar schon beauftragen, Sachen kaufen und so Sachen, dass auch viel Arbeit ist, aber ja, eben halt trotzdem nicht, dass das ganze Ding zum Ziel führt. Und da ist mir halt aufgefallen, okay, du hast gedacht, du bist schon relativ pfiffig, du dachtest, du denkst schon an alles, du bist immer übergenau bei solchen Sachen, aber dann hast du mal festgestellt, nee, die Welt tickt dann doch ein bisschen anders, weil ich bin ja dann doch der einfach macht. Ich bin halt schon immer so einer, der wenig redet darüber, sondern einfach das dann auch umsetzt. Also ich habe eine coole Idee, bespreche das einmal und sage, hey, sollen wir das machen? Und wenn ich ein gutes Gefühl habe und derjenige, mit dem ich das vielleicht zusammen machen möchte, auch, dann lege ich los, dann quatsche ich nicht mehr viel. Und so ein bisschen, das ist halt so eine Mentalität, die ich habe, die grundsätzlich, glaube ich, sehr gut sein kann. Aber manchmal, gerade wenn man so in die wahre Welt zurückgeholt wird, wo dann viel Bürokratie eine große Rolle spielt, fällt einem dann erst auf, oh mein Gott, das wollen die von dir? Das ist jetzt deren Ernst? Das wollen die wirklich? Das ist bei jedem so? Okay, dann muss ich das wohl auch machen. Das hört sich nicht gut an. Da wartet man auf Unterschriften.
Und Verträge sind halt wirklich immer nur erst gültig, wenn die Tinte trocken ist. Das ist so eine alte Weisheit, aber die stimmt halt einfach wirklich.
So sieht's aus. Und man wartet dann teilweise auf eine Unterschrift wochenlang und denkt sich, oh mein Gott, kann das wirklich so lange dauern? Und dann wartet man auf heißen Kohlen. Also wir hätten schon vor 2,5 Wochen anfangen können, weiterzumachen, aber da fehlte eine Unterschrift vom Nebengebäude, vom Vermieter, wo der Notausgang hingeht und so. Und der hat sich dann Zeit gelassen und denkst dir, ach, ist das dein Ernst? Nur deswegen dürfen wir nicht weitermachen. Die Stadt sagt dann auch nein. Auch selbst wenn er es machen möchte, solange die nicht da ist, die Unterschrift, ist egal. So Geschichten halt. Nee, und da habe ich, glaube ich, sehr, 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 sehr viel draus gelernt. Also ich muss auch sagen, ich habe mich so intensivst mit Baumaßnahmen beschäftigt, also Brandschutz, den Trockenbau, Gaswasserinstallation, Elektrik. Habe auch sehr viel selbst in der Lokalität mitgebaut, einfach weil ich das auch mal dann miterleben wollte und das vorantreiben wollte. Und da lernt man tatsächlich noch richtig viel fürs Leben. Und wenn ich jemals nochmal bauen würde oder jemand würde bauen, dann hätte ich auf jeden Fall eine Menge gute Ratschläge, die ich vorher so nicht wusste, wo ich gedacht hätte, ja, erzähl mir doch nichts, jetzt fang an. Und jetzt weiß ich, was los ist. Ja?
Siehst du, noch ein neues Geschäftsfeld, Bauberatung.
Ja, ist Wahnsinn. Also da kann man echt eine Menge falsch machen.
Ja. jetzt bist du ja aus dem E-Sport-Bereich, deswegen würde ich das wahrscheinlich gar nicht so wundern, aber was ich so faszinierend finde gerade, dass dieses Live-Event-Format wieder so zurückkommt. Das habt ihr ja quasi schon immer jetzt so. Aber woran liegt es denn, dass auch, klar, bei Turnieren und so und bei Final-Sessions von irgendwelchen Matches, da kann ich das total nachvollziehen, aber wenn man jetzt so die letzten Monate Revue passieren lässt, dann sind alle klassischen Videospielformate gestorben und alle versuchen sich jetzt an Live-Formaten wieder zu machen, also Rocket Beans, Gameswelt und so weiter.
Ja.
Was beim E-Sport ja, wie gesagt, schon länger so ist. Aber woher, was denkst du, woran das jetzt liegt, dass auf einmal dieses Live-Fernsehen, nenne ich es jetzt mal, wieder zurückkommt, aber halt im Internet, obwohl eigentlich die ganze Zeit über die Rede davon war, dass alles on demand sein muss?
Es war nie weg. Das Problem war die Finanzierbarkeit. Ein Format auf Giga, wie Giga Games zu finanzieren, war viel, 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 viel zu teuer zu damaligen Zeiten. Spätestens als es aus dem Kabelfernsehen raus war und man nicht mehr die Zuschauerzahlen generiert hat, die man gebraucht hätte, um Werbepartner dafür zu bekommen. Und mit der Technik, die mittlerweile über PCs und ganz viel Atem, also hier, wie heißen die, Blackmagic ist eine Firma, die ganz viel Production Hardware sozusagen gebaut hat für Leute, die im Prinzip, ja, das ist Broadcast-Technik, mit der man streamen kann, die eigentlich fernsehtauglich ist oder die gleiche Sachen macht wie Fernseh-Equipment, das aber sehr, sehr viel teurer war. Und hier kann man heutzutage PCs benutzen und die verbinden mit Capture-Karten, da seine SDI-Kabel zur Kamera ziehen. Das funktioniert alles mittlerweile sehr viel günstiger und ja, das Internet ist viel besser geworden. Die Qualität, um etwas zu senden live, ist einfach möglich. Das geht jetzt schon seit ein paar Jahren, aber so ein Markt entwickelt sich ja auch. Nicht jeder Sponsor findet nach 3 Monaten heraus, oh, da ist auf einmal Livestreaming. Da von Anfang an dabei zu sein, das dauert meistens. Meistens ist der Markt einfach nicht so schnell. Und ich glaube, dass das live schon immer interessant war. Ich meine, das müssen wir uns nicht vormachen. Ich schaue mir ungern eine Wiederholung vom Fußballspiel an, sondern ich schaue es mir live an. Das funktioniert aber, weil Millionen von Menschen zuschauen und ganz, ganz, ganz viel Geld fließt und deswegen das bezahlbar ist. Beim Gaming ist das halt so gewesen. Der Markt war schon immer da, junge Menschen, aber irgendwie wollte niemand so viel Geld ausgeben und die Produktionskosten waren halt so teuer, als ob du eine normale Sendung gefahren hast für irgendwas anderes.
Die Leute wollten. Jetzt hat sich's umgedreht. Jetzt sind die Leute da und die Produktionskosten sind niedriger.
Okay. Exakt, genau. Und viele Leute haben festgestellt, hey, ich kann mein eigener Chef sein, ich kann selber ein Projekt auf die Beine stellen. Es ist irgendwie halbwegs finanzierbar. Und hat sehr viel Potenzial, dass das vielleicht sich durchsetzt. Und auch als Hobby-Typ kann ich anfangen mit meiner Webcam und meinem PC. Und es gibt Leute, die immer noch wirklich nur Webcam und PC haben, die sich nicht mal die Mühe machen, vielleicht eine andere Kamera zu nehmen, nicht mal ein schönes Grafiklayout machen und die verdienen zigtausend im Monat. Also wirklich ganz viele. Da fällt mir ein Hearthstone-Streamer ein, Forsen heißt der, aus Schweden. Und der hat da wirklich in der Ecke sein Webcam-Bild, da donaten die Leute täglich, da gibt's Leute, die haben ihm 10.000, 15.000 Dollar einmalig donated, also gespendet. Der hat alles zwischen 10.000 und 50.000 Zuschauer so gefühlt und ja, gleichzeitig, also wirklich nur in diesem einen Moment, das heißt Millionen Zuschauer über die Tage verteilt und da verdient sich halt mit wenigem Aufwand, wirklich sehr wenigem Aufwand, also viel Zeitaufwand, aber wenig Production-Aufwand, verdient er verdammt gutes Geld.
Gut, das sind natürlich auch Einzelpersonen, aber warum glaubst du, dass die Leute den anderen Leuten beim Spielen so gern zuschauen? Weil Hearthstone kannst du doch wirklich inzwischen auf fast jedem Gerät spielen. Ist jetzt ja nicht so, dass man irgendwie sagt, ja, ich habe nicht so einen guten PC oder ich habe keine Xbox oder so.
Ja,
aber dann schaue ich mir jetzt mal Bloodborne an, weil ich keine PS4 habe. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber warum schaut man Leuten beim Hearthstone spielen zu, wenn der nicht mal irgendwie groß Turnierspieler oder so ist oder bei euch so ein Cup absolviert?
Welche Sportart schaust du gerne?
Gar keine.
Okay, schaust du irgendwas, Schach, irgendwas in die Richtung? Guckst du irgendwas im Fernsehen an?
Nö, also wie gesagt, höchstens mal irgendwie
okay, aber ein Spiel in, oder so. Ja. Dann bist du jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber gehen wir da mal von aus, ich bin Dortmund-Fan und schaue gerne Fußballspiele von Dortmund, einfach weil ich den Verein mag. In dem Fall projiziere ich es auf den Charakter. Ich mag den Charakter und schaue den Charakter gerne. Ich meine, was klappt am besten in der Presse? Boulevardpresse. Die hat meistens immer ganz viel Anklang bei ganz vielen Leuten. Ich bin zwar nicht derjenige, der sich bei Bild durchliest, wie, weiß ich nicht, Frau X mit Mann Y geschlafen hat, aber meistens geht's ja oft um die Charaktere, die halt die Leute dazu bewegen, sich das anzugucken. Wenn man darüber hinaus auch noch das Spiel mag, ist es natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Wenn man sieht, jemand, der, selbst wenn er kein Turnier spielt, der aber sehr, sehr gut ist, einer der besten 200 aus ganz Europa beispielsweise, der, den ich auch noch super sympathisch finde, und der spielt das Spiel, erklärt mir noch Sachen dazu, dann mache ich den Daumen hoch und sage, geil, das gucke ich mir jetzt die nächsten 2, 3, 4 Stunden an.
Ja, ist natürlich nochmal was anderes, demjenigen 10.000 Euro zu spenden, aber das sind auch wahrscheinlich, kann man nicht so direkt
nachvollziehen. Es gibt tatsächlich Leute, die halt einfach online sind. Also ja. Es ist halt, dieser besagte Mann ist einfach so ein Scheich, ist jetzt kein Scherz. Ja. Der hat halt wirklich diversen Leuten Tausende von Euros donated und Dollar. Weil
er einfach Spaß dran hat,
genau. Einfach weil er das cool findet und einfach zu viel Geld hat. Und ja. wenn du als Streamer mal so jemanden kennenlernst, dann hast du dich auf jeden super. Fall gefreut. Ne? Ja. Denkst dir, boah, krass.
Ey, du kannst ja auch eine extreme Reaktion hervorrufen, wenn du sowas machst.
Ja.
Verstehe ich schon. Wo siehst du denn die Zukunft von E-Sport? Also in welchem Bereich geht's? Was ich ganz interessant fand, vielleicht kurz als Einwurf, der Dario, der TLO, hat gesagt, er würde sich zum Beispiel wünschen, dass StarCraft Free-to-Play wird. Was ich einen sehr interessanten Ansatzpunkt fand, weil er gesagt hat, dann lebt dieses Spiel auch in Zukunft noch weiter. Ja, siehst du das auch so ähnlich oder siehst du es in eine ganz andere Richtung?
Das Problem ist, diese Spielewelt hat sich so ein bisschen in dieses Free-to-Play entwickelt. Es gibt halt diese MOBAs wie League of Legends, Dota, mhm. Heroes of the Storm. Das sind Spiele, die sind Free-to-Play und haben... Das ist halt dieser Schritt, das mal auszuprobieren, ist ja super leicht. Ich lade es runter und spiele. Das ist bei StarCraft eben nicht so. Das Problem ist aber, dass man mit anderen Spielen halt durch so Sachen wie Skins oder anderen Sachen durch kleine Beträge sozusagen sich Sachen kaufen kann in dem Spiel, was bei StarCraft halt nicht geht. Und ja, ich weiß, also wenn das natürlich eingeführt wird, irgendwie muss der Publisher natürlich auch das Spiel finanzieren. Und wenn sie das ganz komplette Konzept dann umstellen würden, ich fände es natürlich genial, solange es natürlich nicht die Fairness des Spiels kaputt macht. Hm. Es darf halt nicht sein, dass das Spiel halt für jemanden leichter wird, also dieses Pay-to-Win zum Beispiel, das wäre halt dieser Klassiker, das wäre halt ganz, ganz traurig, das will ich halt unbedingt nicht. Und wenn man halt durch Skins, durch Sachen, wo man halt wirklich keinen spielerischen Vorteil kriegt, das finanzieren kann, das Spiel, dann wäre es natürlich genial. Und das ist momentan die Richtung, in die halt viele, viele Spieleentwickler gehen und die ich grundsätzlich nicht schlecht finde. Denn diese Micro-Donations, die Leute tätigen, wenn man das zusammenrechnet, im Schnitt geben die Leute tatsächlich mehr Geld aus, mhm. als wenn sie das Spiel kaufen würden.
Ja, und vor allem, wenn sie es jahrelang spielen. Also
exakt, genau. Und dann hast du so einen Reward, also ne, du gibst dem Publisher auch noch was auf lange Zeit zurück, weil du sagst, hey, ich spiele das 3 Jahre, dann bin ich auch bereit, mehr als einmal für das Spiel was zu bezahlen, so gefühlt im Kopf. Mhm. Es gibt halt allen ein gutes Gefühl, dem Spielenden, es gibt dem Publisher ein gutes Gefühl, einfach jedem. Das ist halt nicht so, dass ich sage, ich bereue es, weil ich habe jetzt 5 Jahre lang Spaß gehabt, weil wenn ich 5 Jahre lang jeden Tag ins Kino gehe, zahle ich ja auch nicht nur einmal. Ne? Mhm. Und ja, so sehen die Leute das dann auch. Und das finde ich auch mehr als fair.
Ja, aber dann siehst du das schon auch so, dass der E-Sport immer mehr Free-to-Play wird, weil einfach auch die Hürde für die Zuschauer niedriger wird, in dieses Spiel einzusteigen. Was ja. natürlich für beide Seiten positiv ist, weil natürlich dadurch auch der Geldfluss im Spiel bleibt, sage ich jetzt mal, um da ständig weiterzuentwickeln und auszubauen.
Definitiv. Also ich meine, Blizzard kann sich ja auch nur so viel erlauben, weil sie sowas haben wie WoW, wo halt jeden Monat immer ein Fixum reinkommt, ja, da zahlen 8, 9, 10 Millionen Leute jeden Monat dann irgendwie über 10 Euro ein. Ich meine, da hat man eine gute, solide Basis. Ne? Mhm. Und mit Hearthstone haben sie genau das gleiche gemacht, Free-to-Play. Und das Spiel hat sich in der Beta schon refinanziert. Und ja, das war ein Erfolg, würde ich sagen.
Absolut, ja. Gut, wo siehst du denn deine Zukunft jetzt? Also wo geht's jetzt bei euch weiter? Du hast jetzt große Pläne mit dem Haus. Was ist denn so, wenn ihr da mal drin seid, Du hast ja rechtzeitig den Absprung geschafft, sage ich jetzt mal, vom aktiven Spieler, dir was aufzubauen, was du auch noch mit 40, 50 machen kannst. Da hatte ich mit dem Dario auch drüber gesprochen, wie lange er sich denn vorstellen kann, da noch aktiv zu spielen. Aber
was hat er darauf geantwortet?
Er hat gesagt, er spielt halt noch so lange, wie es ihm Spaß macht und solange er das Gefühl hat, da mithalten zu können.
Okay.
Und würde sich dann eben auch halt vorstellen, dann irgendwann später auf diese Seite zu wechseln, Eventorganisation, bla, was weiß ich. Man kann ja dann auch bei so Firmen wie bei dir anfangen, weißt du?
Ja. Ja, klar.
Also das ist ja der naheliegende Schritt, diese Kontakte aufrechtzuerhalten. Ja. Da hast du ja gut vorgesorgt jetzt quasi, oder? Du brauchst dir da keine Gedanken machen jetzt.
Ja, also ich glaube schon, dass ich da erstmal jetzt ganz gut aufgestellt bin. Mir halt auch so viel vorgearbeitet habe, dass ich, glaube ich, immer einen Job finden könnte im Gaming-Bereich. Aber ja, wo sehe ich mich? Also ich bin erstmal froh, wenn das hier alles klappt, was wir uns vorgenommen haben. Wenn das wirklich funktioniert, so wie ich es mir vorstelle, dann bin ich eigentlich erstmal ganz froh, wenn ich das irgendwie ans Laufen kriege und das solide sauber läuft. Und klar, die Bereiche, die wir haben, die sollen immer gut funktionieren und man wird sich auch da immer sicherlich mal wieder was anderes rantrauen. Aber ich würde eigentlich ungern den nochmal nächsten großen Schritt gehen in nächster absehbarer Zeit, denn das ist einfach, also ich habe jetzt wirklich, seitdem ich mit der Schule aufgehört habe, immer gearbeitet, also wirklich immer. Und obwohl es mein Hobby ist und es mir auch super viel Spaß macht, habe ich einfach absolut keine Freizeit. Also ich bin 7 Tage seit Jahren irgendwie immer am Arbeiten und auch selten, eigentlich nie weniger als 8 Stunden, sondern eher alles zwischen 12, 10, 14, bei harten Tagen auch mehr Stunden. Und das ist halt so, da fällt auch mal ein Urlaub weg, den man sich eigentlich gerne gönnen möchte und so. Das heißt, wenn das alles mal läuft, bin ich eigentlich ganz froh. Und dann möchte ich mit dieser Lokalität einfach erstmal zeigen, dass das eine coole Sache ist. Und wenn die stabil läuft, dann hoffe ich eigentlich, dass auch, weil dieser E-Sport halt, auch wenn der immer weiter wächst und immer mehr Geld in den Markt reinkommt, immer noch ein sehr hartes Geschäft ist finanziell. Also es ist nicht so, dass man irgendwie gut für bezahlt wird, man muss wirklich viel leisten, man muss einer der Besten sein in dem, was man macht, dass man auch wirklich halbwegs gut davon leben kann. Und ich arbeite gerne, ich verdiene auch gerne Geld, aber Geld ist mir halt noch nie so, das war nie meine Priorität eins, aber irgendwann denkt man natürlich auch an Familienplanung, vielleicht mal eine eigene Wohnung kaufen oder ein Haus oder was auch immer.
Mit Bauern kennst du dich jetzt
ja
aus.
Ja, das kenne ich aus und das kostet natürlich auch alles Geld und ich denke mir natürlich auch, wenn du 80, 90 Stunden die Woche arbeitest, dann sollte das irgendwie drin sein, dass man dann auch eine Familie gründen kann irgendwann und dann ein bisschen weniger arbeitet, damit man auch Zeit für die Familie hat. Ja, also schwer zu sagen. Ich hoffe natürlich, dass mehr Geld irgendwann da ist, dass ich dann noch mehr Leute einstellen kann, die vielleicht Teile meines Jobs noch übernehmen und ich dann ein bisschen zurückziehen kann. Also ich weiß eh, dass ich nie ohne Arbeit könnte, aber...
Aber so, ich sehe dich gerade, wie du so in so einem großen Chefsessel sitzt mit so einem weißen Kätzchen auf dem Schoß und die Leute kommen so rein und du drehst dich so langsam um.
Ja, das wäre schön, ja.
Wachst du manchmal auf und denkst dir, fuck, was mache ich hier eigentlich? Ich habe irgendwie Leute angestellt, die von mir abhängig sind und ich habe hier ein Unternehmen und also hast du manchmal so Momente, dass du denkst, ist irgendwie surreal oder ist das irgendwie ja, schon so total, absolut cool?
Total oft. Also gerade mit diesem Investment, was wir hier getätigt haben, da haben wir auch zum ersten Mal halt einen Kredit genommen über die Sparkasse und mussten halt auf fremde Gelder angewiesen sein, was ich überhaupt super, also einfach, damit komme ich halt grundsätzlich sehr schlecht klar und mache das auch super ungern, da schläft man schon mal ein bisschen schlechter und je mehr Mitarbeiter es werden, desto größer ist die Verantwortung und ich habe halt ein sehr stark ausgeprägtes Pflichtbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein schon irgendwie seitdem ich klein bin, irgendwie mitbekommen. Und ja, das macht einem dann schon Sorgen, wenn man mal sieht, 2, 3 Monate laufen vielleicht ein paar Sachen nicht so, wie man gerne hätte. Ein Sponsor hat abgesagt, ein anderer hat weniger bezahlt, als wir gerne gewollt hätten. Und du denkst dir, du wolltest doch eigentlich die Leute bezahlen, vielleicht wolltest du jemandem mal eine Gehaltserhöhung geben und denkst dir so, boah, du würdest ihm schon gerne ein bisschen besser bezahlen, weil er verdient hätte das wohl, aber ist das Geld denn im Unternehmen da? Und da wir momentan einfach nur investieren, ist halt wenig Geld da, um einfach auch mal wieder solche Leute oder bei uns die Leute zu belohnen für die Arbeit, die sie machen. Das weiß jeder, dass es erstmal irgendwie 1, 2 harte Jahre sind und jeder denkt natürlich auch, oder die meisten, ja, danach wird auch alles besser. Es sollte auch so sein, aber es ist natürlich, nichts kann versprochen werden und ja, da denkt man sich auch, oh je, du hast da schon viel Verantwortung und das nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Also da schläft man oft unruhig.
Ja, vor allem, wenn es dann auch alles persönliche Kontakte auch sind, dann ist diese Bindung natürlich auch noch viel, viel stärker und dieses Verantwortungsgefühl. Gell?
Exakt. Das fällt mir immer auf. Die Leute sind ja auch bei uns einfach nie krank. Also ich glaube halt, wenn ich dann so höre, dass dann irgendjemand, der in der Industrie arbeitet, ja, ich habe mich dann krank gemeldet, ich hatte ein kleines Schnüpfchen oder so, das wird halt bei uns keiner machen. Also wenn jemand krank ist, gut, dann passiert das mal, aber dann ist er auch wirklich krank und dann sagen wir auch, bleib bloß zu Hause, komm nicht vorbei. Wir wissen, dass du krank bist, aber bei uns kommt halt jeder vorbei, wenn er jetzt sagt, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, ein kleines Schnüpfchen oder was auch immer, ich kann noch arbeiten, dann arbeitet der auch und macht dann nicht Larifari. Ich meine, wie viele Leute kenne ich oder früher beim Feiern, die dann irgendwie, weiß ich nicht, blau gemacht haben oder gesagt haben, oh, mich darf keiner sehen, ich wollte nicht auf der Arbeit oder ja, ich wurde krankgeschrieben für eine ganze Woche, habe aber seit nach einem Tag war ich schon wieder gesund und so. Das ist halt schon ein großer Unterschied. Und das honoriert absolut. Man auch und respektiert man auch. Und deswegen hat man dann gefühlt noch ein höheres Verantwortungsbewusstsein.
Eben, das rächt sich und belohnt sich und rächt sich gleichzeitig.
Genau. Exakt, so ist es halt, ja.
Gut. Ja, dann wünsche ich dir trotzdem guten Schlaf. Ich weiß, danke. Wie das ist als Selbstständiger. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Unternehmen und vor allem erstmal einen guten Umzug, dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst, ohne große Behördengänge mehr.
Ja, vielen, vielen Dank.
Wann geht's denn da jetzt los? Was ist denn so der Plan? Ja, also ab wann kann man euch in dem neuen Gemäuer besuchen?
Ende Juli haben wir unser erstes großes Event dort, damit auch Start für diese neue Lokalität. Das ist der 30. Juli bis zum 2. August, sind 4 Tage. Das ist ein Counter-Strike-Go-Turnier, auch mit $40.000 Preisgeld. 8 Teams aus ganz Europa kommen vorbei. Und da werden wir das ganze Baby mal eröffnen und hoffen, dass das gut ankommt und auch vor allen Dingen fertig ist. Und ja, und dann ist man im Prinzip, jeden Tag sind wir dann verfügbar und dann können Leute vorbeikommen. Also wir werden kleine FIFA-Turniere anbieten, wo es kleine Preise gibt. Es kostet nichts. Also es ist freier Eintritt, man kann alles umsonst nutzen, auch den
Airfield. In Krefeld, gell?
Genau, man kann wirklich, also mir war ganz wichtig, es ist cool, wenn die Leute da sind und ein bisschen Geld für Getränke ausgeben, die auch wirklich irgendwie zu vernünftigen Preisen für junge Leute halt einfach sind. Aber wie auch immer, dass dann irgendwann früher oder später mal gefüllt ist und das sich über die Masse halt auch irgendwie finanziert und die Leute einfach Spaß dabei haben, weil es auch ein cooler Hintergrund ist für die Shows. Wenn Leute da sitzen, das wertet auch die Show auf und die Leute dann sagen dann, oh, geil, geiles Event, selbst wenn es nur eine normale Show ist und kein richtiges großes Event. Ich hoffe einfach, dass es ehrlich gesagt darüber funktioniert und wir einfach, wir haben eine sehr treue Zuschauerschaft, die uns immer sehr stark supporten. Und wenn es dann halt Klamotten sind, die sie kaufen, ja, oder andere Sachen. Und so geben Leute auch gerne zurück.
Okay. Und wer nicht in Krefeld in der Nähe ist, der kann euch natürlich dann über die Streams und so weiter begleiten. TakeDV.net ist, glaube ich, so eure Homebase, gell?
Ja, so sieht's aus. Da findet man, generell uns. Und ja, wir sind halt bei Twitch als Stream unterwegs. Aber ich denke, wenn man mal nach uns sucht, Facebook, Twitter, irgendwo findet man uns auf jeden Fall. Einmal die gute Suchleiste bei Google genutzt.
Ja, das ist, euch zu finden ist jetzt nicht so schwer. Stimmt. Gut, dann vielen Dank für deine Zeit, für dieses aufschlussreiche Interview. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen haben sollte, vielleicht in den Kommentaren, vielleicht magst du da ein paar Tage mal vorbeigucken.
Sehr gerne.
Gibt's noch 1-2 Fragen, die ich nicht gefragt habe. Klar. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank.
Grüße nach Krefeld und viel Spaß beim Umbau noch.
Danke. Tschüss.
Tschüss.